Willkommen zu einer neuen Ausgabe des MindClass-Podcasts mit launigen Gesprächen über das Glück und andere Enttäuschungen von und mit Falk Gustav Frasser sowie Steffen Böttcher.
So, die hat sie mir in die Hand gedrückt, hat mich in den Arm genommen, mir auf die Stirn geküsst und hat gesagt, ihr dürft nicht wiederkommen, ihr dürft bitte nicht wiederkommen, und ist wieder weggerannt. So, wir waren natürlich alle entsprechend verstört und haben überhaupt nicht verstanden, was da los ist, sind dann zum Auto zurück und auf der Straße fotografierte jemand unser Auto. Lies mal vor, was du da in dein Telefon gehackt hast.
Das habe ich wirklich im Sitzen ganz schnell einfach nur reingeschrieben. Ne? Gibt es solche Zufälle? Exakt heute vor 30 Jahren, am 7.11.1989, stieg ich in Leipzig aus dem Zug und hatte Muffensausen. Die begrüßte Montagsdemo der damaligen DDR sollte hier stattfinden und niemand wusste, was an diesem Abend passieren würde. In der ganzen Stadt standen Militärfahrzeuge und wir rechneten an diesem Abend damit, dass auch diese zum Einsatz kommen würden. Doch die Vernunft siegte und zwei Tage später fiel die Mauer. Der Zufall wollte es, dass ich heute, exakt 30 Jahre später, wieder in Leipzig aus dem Zug gestiegen bin. Sogar fast zur selben Uhrzeit. Und ich erinnere mich plötzlich, als wäre es gestern an diesen einen Tag im November 1989. Niemals hätte ich damals geahnt, wohin es mich in den kommenden 30 Jahren hin verschlägt. Und dass das Leben solch irre Wendungen nehmen kann. Und ich machte dieses Foto und kramte meine alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus meiner alten Bayrette wieder heraus. Leipzig hat sich verändert und ist so wunderschön geworden. Nicht zu vergleichen mit damals. Lasst euch bitte nicht einreden, früher wäre alles besser gewesen. Ein Scheiß war es.
Mein lieber Falk, auf die Minute, ruft er.
Guten Abend.
Guten Abend. Falke, wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich habe einen Podcast-Marathon hinter mir und viereckige Augen vom Lightroom, weil ich noch zwei Hochzeiten zu bearbeiten hatte. Jetzt habe ich mir was Alkoholisches eingeschüttet und freue mich auf einen schönen Abend mit dir. Wie geht es dir?
Mir geht es auch sehr gut. Ich habe auch Marathon hinter mir nach Tokio. Wir haben ja nach Tokio schon gesprochen. Dann war ich ja in London letzte Woche. Dann direkt weiter nach Düsseldorf. Ich war ja bei dir um die Ecke. Hab da aber zwei Tage eine Kampagne fotografiert. Bin dann quasi mit dem Kandidaten, für den ich die Kampagne fotografiert habe, nach Berlin weitergefahren. War da bei einer Veranstaltung mit Jens Spahn, die sehr, 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 sehr interessant war, wo es um Integration geht, Möglichkeit der Integration und sowas, fand ich unglaublich spannend. Die habe ich auch gleich noch mit fotografiert. Und dann ging das munter weiter. Also ich habe die ganze letzte Woche war ich wieder mit dem Generalsekretär unterwegs und war auf so Mandatsträgerkonferenz, ein ganz grauenvolles Wort. War eigentlich eine schöne Sache. Also es ging es eigentlich darum, dass die CDU-Basis sozusagen der CDU-Führung mal die Meinung geigt.
Okay.
Auffordernd.
Ja, das ist bei diesen schlimmen Worten ist ja so, dass man, wenn man sich die Sekunde Zeit nimmt, die mal genauer anzuschauen, ist gar nicht mehr so schlimm. Einmal kurz vorne angefangen, du warst in Herne, ne?
Ich war in Herne, genau.
Also der, wie hast du ihn gerade genannt? Was hast du gerade gesagt?
Kandidat.
Kandidat. Hast, genau.
Kandidat.
Ich wusste nicht, ob du es jetzt irgendwie vernebeln möchtest mit Absicht. Also der Kandidat.
Er kandidiert für den Sitz als Oberbürgermeister.
Genau. Also ich bin ja über dich in
das Amt.
Genau. Ich bin über dich in seine Followerschaft gerutscht. Herne ist jetzt nicht um die Ecke. Ne? Also war ich auch so meine halbe Stunde, dreiviertel Stunde fast sogar. Aber ich hatte in Herne mal so ein paar Verbindungen und ich finde, Herne ist eine total spannende und irgendwie auch total aufgeladene Stadt. Mhm. Deswegen wollte ich da jetzt tatsächlich ein bisschen zuschauen. Ich bin ein bisschen neugierig geworden über deinen Kontakt jetzt auch.
Also ich muss sagen, also die Liebe zu Herne, die Herner sei mir verziehen, ist bei mir, die köchelt noch.
Ich habe auch keine Liebe zu Herne. Ich finde Herne interessant. Interessant ist ja immer das andere, aber ich meine wirklich interessant. Also da kommt direkt Recklinghausen dahinter. Und das ist, wenn man so einmal von Gelsenkirchen, Herne, Recklinghausen dann noch Haltern hochfährt, dann hat man 4-5 Welten innerhalb von 20 Minuten gesehen. Und das finde ich so spannend, dass da so von Straße zu Straße die Welten so wechseln. Und Herne ist ja nun auch ein deftiges Pflaster. Also in weiten Teilen zumindest. Und interessant. Schön finde ich es jetzt auch nicht unbedingt.
Ja, aber die es ist, ja, interessant, trifft es ganz gut. Also für jemanden, der jetzt nicht ruhrgebietsverhaftet ist, da das erste Mal so reinkommt, für den ist das natürlich irgendwie, also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal durch Gelsenkirchen gefahren bin, da habe ich gedacht, Halleluja. Ja. Also das ist ja Da hätte man, glaube ich, ein YouTube-Video mitmachen können, was eine Menge Klicks, also über mein Gesicht und meine Augen und ja. ich aus dem Fenster geguckt habe.
Ja, das, ich habe mal Mensch. Gehört, wir haben ja, wir sind ja jetzt gerade so um die Mauer, um den Mauerfall herum unterwegs zeitlich und ich habe ganz oft den Vergleich ja. gehört, dass die alte DDR und das Ruhrgebiet so ein paar Parallelen haben, so auf den verschiedensten Ebenen. Und da gehört sicherlich auch die optische dazu, wenn man so durch die Gelsenkirchen fährt, finde ich, hast du manchmal an manchen Ecken so das Gefühl, du bist in Cottbus 91 oder so, kurzer Wende.
Ich hatte gestern einen Moment, den ich schon lange nicht mehr hatte. Habe dann auch gleich einen Instagram-Post gemacht, den hattest du gesehen. Ich war viel unterwegs jetzt in den letzten Wochen und im Ausland und also wie gesagt, so Tokio, London, dann Herne und jetzt irgendwie 3 Tage hintereinander. Dann war ich in Bonn Anfang der Woche oben auf dem Petersberg, ganz geschichtsträchtiges Hotel da, wo
ich liebe es, ja.
Ja, das ist Wahnsinn, da oben und am Ende plötzlich steige ich gestern in Leipzig im Hauptbahnhof aus. Und ich war zugegebenermaßen in Leipzig dieses Jahr zum ersten Mal nach 20, 25, 30 Jahren sowas. Okay. Also ich war in all den Jahren, glaube ich, einmal oder zweimal irgendwie, aber auch nur durchgefahren, nicht ausgestiegen. Jedenfalls habe ich gestern, bin ich aus dem Zug gestiegen, hatte meine Kopfhörer auf und es lief Hauschka, Arrival. Und in dem Moment, wo ich aussteige, kommt mir plötzlich in den Sinn, ey, sag mal, ist heute nicht der 7. November? Und dann fiel es mir so, das war wirklich so wie es war so ein Gänsehautmoment. Es war so, ich habe mich so zurückerinnert, dass ich am 7. November 1989, also ich weiß jetzt nicht, ob es genau der Bahnsteig war, aber genau dort an der Stelle ausgestiegen bin und in Leipzig zur Montagsdemo gegangen bin. Und ich hatte wirklich weiche Knie, weil diese Musik von Hauschka, die lief und ich denke, das gibt's doch nicht. Und dieser Bahnhof, das war wirklich so, also die Architektur hat sich ja nicht sehr verändert. Also hat sie schon sehr verändert, aber ich sag mal, die Charakteristik ist ja geblieben. Es ist einfach sehr viel heller, schöner, offener jetzt als damals. Damals war das ja grau in grau und ich bin da raus und ich kann mich so erinnern, dass ich damals so richtig Muffensausen hatte, weil ich bin aus diesem, es war vorher schon klar, die Montagsdemos liefen ja nun schon eine ganze Weile und es war irgendwie vorher schon klar, dass diese Demo, das hast du schon so durch die Mundpropaganda gehört, eine sehr, sehr große sein würde und eine der bisher den größten, also ne, du merkst es ja, also ich war damals 18 und hatte da so ein paar Leute aus dem Neuen Forum, das war damals die Oppositionsbewegung im Untergrund irgendwie und die haben mir damals schon gesagt, Mensch, du, da kommen viele und sag ruhig Leuten Bescheid und so und dann bin ich aber alleine hingefahren, das war auch so ein bisschen, haben sie vorher gesagt, versucht man nicht in Gruppen zu fahren, dann gucken die dann schon, also man hat auch, soweit ich mich erinnere, damals den Zugverkehr von Halle, wo ich wohnte, nach Leipzig am Nachmittag eingestellt aus fadenscheinigen Gründen, damit noch mehr Leute nach Leipzig fahren können und deswegen bin ich schon am Mittag gefahren. Und bin so gegen 1 Uhr, glaube ich, 13, 14 Uhr schon in Leipzig gewesen und gestern eben auch. Und ich kann mich erinnern, ich bin aus dem Bahnhof raus und sah schon überall diese Militärfahrzeuge, also ganz viele diese LKWs, wo unglaublich viele Soldaten hinten drauf saßen. Ich glaube auch, dass ich irgendwo gepanzerte Autos gesehen habe, sehr viel Polizei, PKWs. Also und du merkst schon, da bereitet sich irgendwie so eine Stadt gerade auf so einen Clash vor. Mhm. Und ich bin ja gestern, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich bin da raus und habe mich auf eine Bank gesetzt und hatte Wasser in den Augen und habe so es ging mir so durch den Kopf, was so in den letzten 30 Jahren mit mir passiert ist alles und dass ich nun gerade irgendwie aus Tokio und London komme und hätte ich vor 30 Jahren, als ich diesen selben Weg da gelaufen bin, hätte ich mir das doch im Leben niemals vorstellen können.
Darf ich dich kurz bitten, du hast gestern ja einen Post dazu gemacht.
Ja.
Mit aktuellen Fotos und dann hast du nachher noch dran gehängt, Originalfotos.
Ja.
Ich glaube, nee, jeder hat das noch nicht gehabt, aber so einen Moment, kenne ich und kennen bestimmt viele, die zuhören, so Gänsehaut-Moment, wobei der ist natürlich mega intensiv. Ich habe gerade kurz überlegt, ob ich das machen soll, aber ich würde dich eigentlich bitten, ob du deinen Post mal eben vorlesen kannst. Lies mal vor, was du da in dein Telefon gehackt hast.
Das habe ich wirklich im Sitzen ganz schnell einfach nur reingeschrieben. Ne?
Ja, gib uns das mal mit deiner Stimme. Wenn ich das jetzt vorlese, ist halt nicht echt. Deswegen mach du das bitte mal.
Gibt es solche Zufälle? Exakt heute vor 30 Jahren, am 7.11.1989, stieg ich in Leipzig aus dem Zug und hatte Muffensausen. Die begrüßte Montagsdemo der damaligen DDR sollte hier stattfinden und niemand wusste, was an diesem Abend passieren würde. In der ganzen Stadt standen Militärfahrzeuge und wir rechneten an diesem Abend damit, dass auch diese zum Einsatz kommen würden. Doch die Vernunft siegte und zwei Tage später fiel die Mauer. Der Zufall wollte es, dass ich heute, exakt 30 Jahre später, wieder in Leipzig aus dem Zug gestiegen bin. Sogar fast zur selben Uhrzeit. Und ich erinnere mich plötzlich, als wäre es gestern, an diesen einen Tag im November 1989. Niemals hätte ich damals geahnt, wohin es mich in den kommenden 30 Jahren hin verschlägt und dass das Leben solch irre Wendungen nehmen kann. Und ich machte dieses Foto und kramte meine alten Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus meiner alten Bayrette wieder heraus. Leipzig hat sich verändert und ist so wunderschön geworden. Nicht zu vergleichen mit damals. Lasst euch bitte nicht einreden, früher wäre alles besser gewesen. Ein Scheiß war es.
Ja, vielen Dank, das war nötig. Das macht eine Gänsehaut und das war ein, das hast du so geil auf den Punkt gebracht. Und guckt bitte bei Stilpirat Behind, in dem Stilpirat-Account bei Instagram mal auf die Fotos, liebe Leute, schaut da mal rein. Okay, sorry, ich finde, das musste jetzt dazu für die Hörer, dann ich hoffe, du findest den Anschluss jetzt wieder.
Ja.
Danke.
Das war wirklich so, manchmal kommen mir dann die Texte, ohne dass ich lange überlegen muss, das war wirklich so, das fließt dann so und ich bin dann wirklich noch eine kleine Runde durch Leipzig gelaufen. Eigentlich so diese Runde von der Nikolaikirche, den Weg runter, den damals die Muttersdemo auch gelaufen ist. Und ich bin eigentlich diese Orte da am Gewandhaus lang. Und damals war das so, wie du hast es gemerkt, es wurden immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und man hatte damals ja kein Internet. Es ist ja nicht so wie heute, dass man sich über WhatsApp oder Internet oder sowas irgendwie verabredet. Damals war das Mundpropaganda, Flüstern. Irgendwo in irgendeiner Bahn unter Freunden irgendwie. Und überlegt mal, wie stark dieser Wille war, dass das so nicht weitergeht, dass die Leute so viel Mut auch hatten. Also ich meine, auch heute, du würdest ja niemals auf die Idee kommen, wenn du heute auf eine Demo gehst, dass das so clashen hätte können wie damals. Ich meine, damals wusste niemand, ob die Russen nicht irgendwie voll in die Konfrontation gehen oder dass die DDR sozusagen, die Soldaten oder die Staatssicherheit, dass die voll auf Konfrontation gehen.
Zur Erinnerung an den, der jetzt nicht dabei war. Es gibt ja viele junge Hörer und ich habe das Gespräch in letzter Zeit ziemlich oft gehabt, weil es in den Medien gerade sehr präsent ist. Vielen Leuten ist die Intensität der DDR, der damaligen russischen Verbindungen und auch so hier Staatssicherheitsdienste und so, vielen ist die gar nicht bekannt.
Ja.
Du bist beim Fluchtversuch erschossen worden und zwar ohne Diskussion, ohne Warnung, auch von hinten. Und wenn du gegen den Staat gesprochen hast, warst du zumindest im Gefängnis. Also man muss wirklich.
Es war noch viel schlimmer. Also ich habe
da immer wieder dran erinnern, weil so viele Leute. Ja, noch schlimmer. Also ich überlege, ob ich dir heute noch meine Geschichte erzähle. Mal gucken, weiß ich noch nicht. Es war so krass. Das finde ich, muss man dabei sagen, weil wenn man heute über eine Demo nachdenkt und sagt, mal gucken, wie schlimm es wird, dann fliegen Steine, dann gehen Schaufenster kaputt. Aber das, was damals zu befürchten war, waren ja vielleicht auch Panzer, die über Menschen fahren, muss man
ich
ja so sagen.
Ich war neulich mit Paul in Torgau. Dort steht das Museum eines alten Jugendwerkhofs. Das ist eine Einrichtung, wo man Jugendliche, die auffällig geworden sind, früher schon bevor sie sozusagen politisch oder in irgendeiner Form irgendwie aus dem Ruder laufen, ohne, und das ist das Abgefahrene, ohne Gerichtsentscheid, ohne irgendwas einfach festsetzen konnte. Man hat da keine Gerichtsbarkeit gebraucht, um die in diesem Jugendwerkhof einfach einzusperren. Und da sind ganz viele Selbstmorde gewesen. Und ich habe das damals für mich ehrlicherweise nicht ganz so empfunden. Ich hatte Ich will mal ein bisschen ausholen, wenn es mir erlaubt ist, weil ich finde, das ist, wir sind gerade wieder politisch hier in Deutschland in einer Situation, wo einige Sachen kippen können, wenn wir nicht aufpassen. Und damals, deswegen finde ich es so wichtig, dass man mal drüber redet. Ich habe damals vor 30 Jahren im Sommer, merktest du, da ging die Grenze in Ungarn plötzlich auf. Ganz viele Leute, auch aus meinem näheren Umfeld, flohen damals aus der DDR. Es gab die Besetzung der Prager Botschaft. Ich weiß nicht, ob das noch ein Begriff ist vielen, also den Jüngeren wahrscheinlich nicht mehr. Dort waren die Leute so verzweifelt, dass sie über den Zaun der Botschaft der Deutschen, der Botschaft der Bundesrepublik über den Zaun gesprungen sind, um in den Westen zu kommen und sich quasi eine Auslieferung zu erzwingen. Und es waren am Ende so unfassbar viele Leute in dieser Botschaft, die haben kampiert im Garten. Und beendet wurde das damals durch Genscher, der dann eine Einigung irgendwie gefunden hat und auf diesem Balkon steht und den berühmtesten Halbsatz der Geschichte gesprochen hat. Ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass. Und dann gab es diesen Aufschrei und ich kann mich erinnern, ich wusste von zwei Leuten, die dort, Freunden von mir, die dort waren. Ich saß am Fernseher, habe die Tagesschau gesehen und mir liefen die Tränen. Das kann man sich. Es war Wahnsinn. Und es wurden ja immer mehr, die Leute flohen, die hauten ab, dieses ganze Land blutete aus. Und alles, was die damalige DDR-Führung dazu gesagt hat, war irgendwie, wir weinen den Flüchtlingen keine Tränen nach. Und das stimmte einfach nicht. Weißt du, da waren Freunde von uns, die weg waren. Und wir leben, also ich rede jetzt gerade über eine Zeit, wo auch nicht klar war, ob du die jemals wieder siehst. Weißt du, das waren zwei riesengroße Fronten, der Ost- und der Westblock, und unüberwindbar. Und wenn einer gegangen ist, dann hast du den niemals wieder gesehen. Und für dich selbst war das so, wenn du gegangen bist, geflohen bist, hattest du keine Chance, jemals wieder deine Familie zu sehen, deine Freunde, alles weg. Und in so einer Situation war das damals. Und die Leute sind irgendwann auf die Straße gegangen und gesagt, hey, merkt ihr noch was? Das geht doch nicht. Ihr könnt doch hier nicht, dieses Land verliert Leute und Familien verlieren Familienangehörige. Und deswegen gab es damals so eine Situation, wo die Kraft auf einmal so groß war, dass sich da alle in Leipzig an diesem 7. November plötzlich gebündelt hat, so, weißt du?
Ich möchte das nicht zu sehr mischen, irgendwie die beiden Geschichten, aber ich habe zu der Zeit, also wenn du das erzählst, ich finde es gut, dass du es so tief erzählst, und ich bin ganz gespannt, dass du hast schon Teile von deiner Geschichte mit reingenommen, deswegen erzählst du uns jetzt hoffentlich heute Abend trotzdem nochmal. Ich vielleicht auch mal gucken, es ist halt so, dass ich aber eine sehr enge Bindung hatte. Mein Vater war geflohen, lange vor meiner Geburt natürlich. Und ich hatte viel Verwandtschaft drüben. Zwei durften erstmal manchmal zu uns zu Besuch kommen, weil sie lange in der Rente waren. Und dann sind da die Dinge, die haben sich überschlagen. Und dieser Apparat ist bis zu uns hier vor diese Tür in dem Haus, in dem ich jetzt wohne, gekommen und hat uns bis in den Westen bedroht. Und diese Intensität von allem, was da Schlimmes passiert ist. Also wir wollen ja hier oftmals überwiegend den Fokus aufs Positive richten. Ich glaube, heute Abend ist so ein Abend, wo es gut ist, den Fokus mal auf das Negative zu richten. Manchmal darf das sein, finde ich, weil ich immer wieder bemerke in meinen Gesprächen im Alltag mit Leuten, die einfach den Osten, ich nenne das jetzt mal so, gar nicht auf dem Schirm haben und auch überhaupt nicht wissen, was da passiert ist. Und da es nicht lange her ist, für mein Dafürhalten ist das noch nicht lang genug, als dass man es vergessen darf, bin ich halt immer wieder so ein bisschen geschockt darüber. Und deswegen bin ich dankbar um diese Tage des Gedenkens, die wir gerade im Fernsehen und in den Medien haben, in allen Medien. Und bin auch dankbar, wenn du jetzt mal die Geschichte raushaust und wir wirklich den Fokus mal so ein bisschen darauf richten, was war halt Kacke? Wie krass war es eigentlich? Es war ja nicht so, dass wir so ein bisschen einen schlimmen Start hatten, der ein bisschen uns wenig Geld gegeben hat oder so, sondern das war ja Fokus heute mal dunkel.
Nee, muss es gar nicht, weil es ist ja aus dieser Wut und aus dieser, ist ja aus dieser, aus diesem schlimmen Start ist ja was Tolles erwachsen, nämlich die Wiedervereinigung. So.
Ja, das stimmt. Das stimmt.
Nur so wie ich das jetzt eben geschildert habe, diese Wut, diese Angst, dieses seine Leute verlieren und dass Leute alles stehen und liegen lassen. Also weißt du, du gehst durch die Straßen, das war so krass, dass Wohnungen leer standen schon von Leuten, die geflüchtet sind, dass Autos vergammelten auf der Straße, die nicht mehr bewegt wurden, von Leuten, die das einfach haben stehen lassen und abgehauen sind. Und niemand ist, ist die Wohnung jetzt frei? Wo kommt der nochmal wieder aus dem Urlaub? Alles war so, ich war damals noch in Prag im Urlaub mit Kumpels, wir haben gezeltet und du merktest, in dieser ganzen Stadt war eine unglaubliche, so eine komische Stimmung. Also alles war irgendwie so, das war so ein unfassbarer Sommer und es bündelte sich halt in diesem Herbst plötzlich, dass man montags auf die Straße ging. Und eine Geschichte muss ich erzählen, die habe ich erst jetzt vor, ich glaube, einem Jahr von meinem Vater erfahren. Ich weiß nicht, warum er da so lange nicht drüber gesprochen hat. Die treibt mir, ich hoffe, ich kriege sie rüber, ohne jetzt zu sehr mit meiner Stimme zu vibrieren und zu beben, weil wenn ich drüber nachdenke, ist das, wenn du selber Vater bist, und das kannst du dir nicht vorstellen. Also ich bin damals bei mir relativ, es war eine Mischung aus politischem Willen. Ich war damals schon ein politischer Mensch, natürlich aber auch gemischt mit einem großen Abenteuer, mit einer großen Sehnsucht nach Abenteuer. Ne? So, wenn du 17, 18 bist, dann freust du dich halt, wenn was los ist. Und ich bin halt, ich hatte dann Leute getroffen aus dem Neuen Forum und bin immer so auf die Montagsdemos, was damals unfassbar gefährlich war. Weil man hat auf den Demos, lief schon die Staatssicherheit rum, und man hatte schon so ein paar Leute, die man immer wieder sah und man konnte sie nicht einordnen. Ist das jetzt Staatssicherheit, beobachten die dich oder ist das jetzt ein neues Forum, wie oder was? Mit wem kannst du überhaupt so reden? Ne? Also ich als junger Mensch hatte sowieso keine Ahnung. Und ich hatte damals auch einen Besuch der Staatssicherheit. Da waren zwei Stasi-Leute bei mir zu Hause, haben geklingelt und haben ein intensives Gespräch mit mir geführt, haben mir erzählt, dass sie mich auf Beobachtung haben sie mir erzählt, dass ich mich entscheiden müsse, dass es war wirklich heftig. Also so als junger Mensch hast du plötzlich Angst, wenn diese Staatsmacht auf einmal mit dem Schlimmsten ankommt, was du dir vorstellen kannst, mit dem Geheimdienst, der plötzlich in deiner Tür steht und mit dir so ein Gespräch führt. Und das hat bei mir aber nicht dazu geführt, dass ich aufgehört habe, sozusagen dahin zu gehen, sondern mich eher noch bekräftigt hat. Und ich war in Halle auf einer Demo, die muss gewesen sein, irgendwie eine Woche vorher, also vor dem 7.11. Und ich sah da schon ganz viele Stasi-Leute auf dem Marktplatz rumstehen. Und mein Vater hat mir vor einem Jahr, muss das wieder gewesen sein, erzählt, ich muss ein bisschen ausholen, mein Vater ist damals in den sogenannten Kampfgruppen gewesen. Das sind so, wie kann man das denn beschreiben? Die Kampfgruppen, das ist eher so ein paramilitärischer Verein, der jedes Wochenende so ein bisschen Krieg gespielt hat. Ich kann es dir nicht sagen. Also googelt mal Kampfgruppen der DDR. Der war da nicht drin aus Überzeugung, der war da drin, weil er eine Wohnung brauchte oder für uns irgendwie eine Wohnung besorgen wollte und man ihm Aussicht stellte, wenn du bei den Kampfgruppen mitmachst, dann kriegst du eine Wohnung. Und man hat halt immer versucht, irgendwie ganz viele sind auch in die Partei gegangen, einfach damit sie eine Wohnung mit fließend Wasser oder Heizung kriegten und nicht mehr heizen müssten und sowas. Ne? Also das war jetzt mitnichten so, wenn man heute sagt, ja, der war in der Partei, dass das Überzeugungstäter war. Die meisten Leute sind in die Partei gegangen einfach. Also in die Partei ist dann die SED, weil die irgendwelche Vorteile dann hinterher hatten. So. Jedenfalls wurde an diesem Montag in Halle bei dieser Demo die Bereitschaft, Kampfbereitschaft wohl ausgerufen. Und er musste sich seine Uniform anziehen. Und was ich nicht wusste damals, war er in der Nähe dort bei diesem Kampfgruppentreff und man kriegte wohl dort den Befehl, bei der Demo, die dann am selben Abend stattfinden sollte in Halle, von der Schusswaffe Gebrauch zu machen, falls es irgendwie zu größeren Ausschreitungen oder irgendwas kommt, so Stress und so. Und mein Vater wusste, dass ich unten auf der Demo bin und der saß oben. Man wollte irgendwie Schusswaffen austeilen. Der saß da oben in diesem Zimmer, wo auch immer, mit den anderen Leuten zusammen, mit den anderen Reservesoldaten, Kampfgruppentypen. Und er wusste, dass er gleich nach unten muss, wenn er jetzt den Befehl nicht verweigert und im Zweifel auf mich schießen muss. Und er hat sich die komplette, also das muss man sich mal vorstellen, die sind aufgestanden, haben den Typen, der da gesagt hat, hier Schießbefehl, keine Ahnung, haben den Vogel gezeigt und sind nach und nach aus dem Zimmer gegangen. Du lachst, also wirklich.
Nee, ich lache Glück, ich lache von Glück, weil das erwartet man nicht in der Zeit.
Die sind aufgestanden. Haben ihm Vogel gezeigt, haben mich gesagt, haben ihm Vogel gezeigt und sind gegangen. Aber die Situation, das muss man sich mal vorstellen, dass er da in der quasi kurz vor der Situation war, seinen eigenen Sohn, der gerade 18 ist, irgendwie auf einer Demo. Also das ist...
Ja, Steffen, und das Krasse ist ja, dass diese Geschichten, das ist eine sehr extreme Nacherzählung der Realität, aber viele so schlimme Geschichten gab's und warum ich gerade so ein bisschen vom Dunklen gesprochen habe, es wird da draußen jetzt Menschen geben, die im Auto, in der Badewanne, beim Joggen sind und die Gänsehaut habe ich auch und ein bisschen Wasser im Auge habe ich auch, aber es wird die geben, die glauben, das ist die eine krasse Geschichte aus der ehemaligen DDR und es war halt so super generalkrass. Ich finde kein schönes Wort.
Das ist, ja, das war kein Einzelfall. Das ist Alltag. Das war Alltag. Und
ich will ihn nicht schmälern. Du verstehst das nicht.
Ach Quatsch. Steffen. Nein.
Darum geht es mir natürlich gar nicht. Aber es ist, wenn man sich, also unabhängig von dem, was uns widerfahren ist, habe ich dann lange Jahre einen Freund besucht, der in Magdeburg studiert hat und hatte ja auch eine Freundin oben bei dir in der Ecke und bin immer wieder über den Grenzübergang, ach je, jetzt habe ich es nicht gegoogelt, wie heißt der, Richtung Magdeburg, der bis heute...
Helmstedt.
Helmstedt, genau. Und ich habe jedes einzelne Mal angehalten, jedes einzelne Mal bin ich in dieses Häuschen gegangen, wo du, ich glaube bis heute, den Durchsuchungsraum, wo die Autos durchsucht worden sind, besuchen kannst und die Büros und so. Und ich kannte eine Zeit lang, ich kriege gerade wieder eine Gänsehaut, eine Zeit lang jede Uniform und habe aufgrund meiner eigenen Geschichte da immer wieder angehalten und immer mich gefragt, wieso hältst du jetzt eigentlich immer wieder da an? Die hatten irgendwie Party in Magdeburg, Studentenparty und ich kam da irgendwie eine halbe Stunde zu spät und so erzählt. Und dann habe ich selbst gesagt, ja, ich habe Angst, irgendwann zu vergessen, wie krass das war. Und,
warst du denn mal, wie alt bist du eigentlich?
41.
Hast du irgendeine Erinnerung an die DDR?
Ja, soll ich es versuchen, kurz rauszuhauen? Ich tue mich schwer mit diesem Ding, was ich habe kürzlich einem ganz engen Freund das erste Mal davon erzählt und der hat das gesagt, was alle sagten, wenn ich dich nicht kennen würde, würde ich glauben, du erzählst mir eine Räuberpistole. Das ist so ein bisschen mein Problem damit, aber ich versuche das mal zusammenzufassen. Also
ich habe ja eben auch ich erzähle das ja nicht, um mich wichtig zu machen. Das ist aber normal gewesen.
Genau. Also deswegen ist wahrscheinlich auch mein Wunsch. Also ich bin ja die ganze Zeit am Rumspinnen mit meinem Buch. Wenn ich irgendwann im Leben dieses Buch schreibe, werden Teile autobiografisch da reingeführt. Ob die dann in der Zeit spielen und ob die dann in diesem Land spielen, weiß ich nicht. Aber das ist so eine Familiengeschichte einfach. Ich war zu DDR-Zeiten nicht drüben, aber drüben war hier. Also mein Vater war geflüchtet, das muss ich kurz machen. Der war Förster, ist ja ein Amt. Also wie es heute Beamte sind, waren es in der DDR irgendwie staatlich Angestellte. Und der hat sich auch, aber zu sehr früher Zeit, ich weiß nicht, ob das Neue Forum war, ob es das da schon gab, aber in einer verbotenen regierungsfeindlichen Truppe organisiert, um da im Stillen halt kleine politische Veranstaltungen hinter verschlossener Tür zu organisieren und so. Und als Kind hat er mir immer davon erzählt, wie sein bester Freund mit ihm dahingegangen ist und so. Und irgendwann hat ihm jemand zugeflüstert, dass wenn er morgen früh nicht außer Landes ist, er festgenommen wird, weil man die komplette Kiste da auseinandergenommen hätte, alle Unterlagen gefunden hätte und so. Und morgen früh um 6 kommen die halt. So, und dann ist er halt über Nacht mit einem gefälschten, ist am Forstamt eingebrochen, hat da irgendwelche Ausreisepapiere gefälscht und ist dann quasi offiziell legal ausgereist, weil es mitten in der Nacht war, hat es keiner mitbekommen. Und er hat es geschafft. So, das war so seine Fluchtgeschichte und fortan war er natürlich registriert und auch gesucht in der DDR, so war dann in Westen halt getürmt und als regierungsfeindlicher Mensch, was dann für den Rest der Familie, der da geblieben ist, nicht so einfach war. Trotzdem.
Aber dich gab es damals noch nicht.
Bitte? Nee, noch lange nicht. Nee, noch lange nicht.
In welchem Jahr ist sie geflüchtet?
60er. End-60er irgendwie so. Und irgendwann ging es trotzdem, dass zwei ältere Verwandte von uns, ich muss ein bisschen neblig sprechen, weil einige noch leben und ich bin ein, zwei Fällen nicht sagen möchte, wer wie wo, weil es auch um Stasi-Mitarbeit geht und so. Also wir hatten Verwandte, die kamen zu uns in den Westen. So, die durften, die waren lange Rentner und wie wir dann heute aus den Stasi-Akten wissen, durften sie das besonders gerne, weil man dann hoffte, man könnte da Informationen abgreifen, weil mein Vater ja gesucht war, weil er ja vorher organisiert war gegen den Staat und sie kamen zu uns und es war immer schön und ich als Kind habe das einfach nur immer als wundervoll wahrgenommen, wenn dann eine durfte Ostern kommen, eine durfte Weihnachten kommen und irgendwann kam eine nicht mehr. So Mitte der 80er brach der Kontakt ab, mit 86, 87 irgendwie brach der Kontakt ab, von jetzt auf gleich, Telefon war nicht mehr erreichbar. Die Nachbarn, die wir angerufen haben, haben aufgelegt, wenn wir angerufen haben und es war irgendwie alles komisch. So und dann gab es irgendwann, jetzt kann ich das Datum dazu nicht sagen, ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast, irgendwann gab es das Versprechen, dass die Grenze offen ist, die Westdeutschen in die Deutsche Demokratische Republik fahren dürfen. Das war noch nicht vollzogen alles, aber es war versprochen, dass es keine politische Verfolgung von Geflüchteten geben wird und dass sie ihre Familien besuchen dürfen. Mhm. Umtauschkurs 1:10 und mein Vater hat die Karre gepackt, hat uns eingepackt, meine Mutter und mich, und wir haben uns auf den Weg gemacht zu unserer Verwandtschaft und ganz beeindruckende Fahrt. Mein Vater hatte gerade irgendwie ein neues Auto gekauft. Dann sind wir mit einem flatschneuen Audi Quattro irgendwie in die DDR gefahren. Das war krass. Darüber könnte man alleine eine Episode machen, was der kleine Junge von 11 Jahren, da wahrgenommen hat in dieser Zeit. Also ich habe das gesagt, ich habe gesagt, wir fahren in die 50er Jahre.
Naja. Und in welchem Jahr war das jetzt?
Wann war es? 90? Ende 89, irgendwann wurde, ich kann es dir nicht, ich müsste es jetzt nachlesen.
Also
Reisefreiheit. Es gab irgendwann eine Reisefreiheit und jetzt das Versprechen.
Die gab es am 9. November, ist die Mauer gefallen. Dann gab es quasi Reisefreiheit.
Genau, da gab es eine Reisefreiheit für die Ostbürger und irgendwann drauf, also nicht konkret zu dem Zeitpunkt, sondern kurz drauf, gab es so eine offizielle Verlautbarung, dass ehemalige Geflüchtete nicht mehr verfolgt werden.
Genau, das war auch irgendwie 2 Wochen später.
Kurz drauf, ja. Genau. Ja. Und dann sind wir halt rüber und 1000 Leute besucht, Erlebnisse gehabt, alles schön, da kann man den ganzen Abend drüber reden, was das für Erlebnisse waren, aber wir sind natürlich zu dieser einen ganz engen Verwandten gefahren, die verschwunden war. Das war die erste Fahrt und als wir dort ankamen, war sie in ihrer Wohnung, wo wir immer die Briefe hingeschrieben haben und so, also die Adresse stimmte und sie war auch da, sie machte die Tür auf, war völlig geschockt, hat uns relativ dramatisch an die Hand genommen, das Treppenhaus runter in so einen Park, in so einen ganz großen Park und irgendwo in der Mitte vom Park völlig außer Atem. Alte Frau, ne?
In welcher Stadt wart ihr da?
Na, bei Dessau. Mhm. So. Hat uns dann in diesen Park gezogen und hat weinend meinen Vater in den Arm genommen und hat dann irgendwie gesagt, irgendwie Gustav, ich liebe dich und so und ganz dramatische Szene, ist dann in so einen Konsum, hießen sie, glaube ich, gerannt. Mhm. Da gab es die Erdschokolade irgendwie, da gab es eine Marke, auch frag mich mal, du wirst es wissen. So, die hat sie mir in die Hand gedrückt, hat mich in den Arm genommen, mir auf die Stirn geküsst und hat gesagt, ihr dürft nicht wiederkommen, ihr dürft bitte nicht wiederkommen, und ist wieder weggerannt. So, wir waren natürlich alle entsprechend verstört und haben überhaupt nicht verstanden, was da los ist, sind dann zum Auto zurück und auf der Straße fotografierte jemand unser Auto. So, zu einer Spiegelreflexkamera und wir waren zwar verwundert, aber haben uns dann erinnert, wie die letzten Tage so abgelaufen sind oder die letzten Stunden und mit diesem Westauto da rumfahren, uns war nicht bewusst, dass das nahe an der Provokation ist. Also dass alle Leute staunten und bejubelten die Westautos und machten Fotos und so. Das war im ersten Moment nicht so verwunderlich, dann ist er an uns vorbeigerannt und hat mein Vater ziemlich aggressiv angerempelt beim Weggehen, so, obwohl meterweise Platz gewesen wäre und ist in einen schwarzen Lader gestiegen und ist gefahren. So, und Mein Vater erzählte dann, ich weiß noch, es war ganz unheimlich, weil er mir immer erzählte irgendwas vom schwarzen Lader. Schwarzer Lader, das war irgendwie ein großes Thema, Staatssicherheit. Ich weiß nicht, ob die nur schwarze Laders hatten, aber das war irgendwie...
Ja.
Okay.
Ja. Also ich oder rot. Ja. Also die beiden, die mich besucht hatten, die waren auch im schwarzen Lader.
Also mein Vater erzählte, okay, krasse Gänsehaut ist aber. Also der erzählte halt auf der Rückfahrt dann die ganze Zeit von diesem schwarzen Lader und stammelte was vor sich hin und grübelte dran rum und so. Und wieder in Ratingen angekommen, telefonierte er sofort mit, hieß er Hildebrand? Es gab einen, der dann auch relativ medienaktiv war zu der Zeit, der relativ früh anfing, sich mit Gauk-Behörde im Späteren und den Stasi-Akten und all diesen Dingen zu beschäftigen. Also das ging dann sehr, sehr schnell. Und die hatten, das waren Klassenkameraden, die hatten Wochen und Monate irgendwie schon darüber gesprochen, dass wenn das mal so ist, dann wäre er derjenige, ich kriege natürlich jetzt aus der Kindheitserinnerung nicht ganz zusammen, wie die sich jetzt gefunden haben, jedenfalls waren das irgendwie alte Klassenkameraden und die telefonierten dann und ich bekam nur mit, irgendwas ist ganz spannend und irgendwas ist ganz schlimm und irgendwie war immer viel Aufregung irgendwie. Und dann kam irgendwann so ein Golf von der Post, da habe ich in der Hofeinfahrt gesessen, das weiß ich noch. Heute würde man sagen, ich habe da abgechillt, also ich habe da als Kind, als Jugendlicher irgendwie einfach rumgesessen mit einem Kumpel und gequatscht. Und dann kam so ein lauter Diesel-Golf 1 da angedieselt und stieg halt aus und hatte halt ein Telegramm, also eine SMS im Auto quasi.
Der kam, eine ausgedruckte SMS.
Genau. Ne, hier, sehr geehrter Frasser, stopp, so. Und dann stand da drin, ihre Verwandte namens Stopp, verstorben bei Arbeitsunfall, Stopp, herzliches Beileid mit kollegialem Gruß, was wir bis heute nicht verstanden haben, Stopp, Volkspolizeibehörde Dessau, glaube ich, war es. Ja, mein Vater natürlich hart geschockt, völlig geschockt und ist ins Auto gestiegen und sofort hingefahren. Und das sind jetzt natürlich Erzählungen, die ich nur wiedergeben kann. Ne? Da war ich natürlich nicht dabei, aber er hat dann mit einem Nachbarn diese Tür aufgemacht, die war versiegelt von irgendwas. Polizei, weiß ich nicht, was man da so versiegelt hat, aber da waren so Aufkleber drauf. Und die ganze Wohnung war eher eine Kampfstätte als ein Küchenunfall und es waren Sachen aus den Wänden gerissen, es hing kabelfrei rum. Es waren Aktenschränke in der Wohnung, die leer waren. Man fand aber so einzelne Hefttacker und solche Sachen, also so Büromaterial, obwohl sie jetzt damit sonst nichts zu tun hatte. Ja, und dann ist mein Vater halt wieder zurückgekommen und dann war das Thema halt groß. Wir gingen weiter, also mein Vater und dieser Mensch gingen weiter in die Gespräche und es war irgendwie eine ganz, ganz schlimme Stimmung zu Hause. Und plötzlich abends merkte ich, wie mein Vater irgendwie völlig steil ging. Der war Förster, wir hatten Waffen im Haus. So. Und er stand da mit einer Waffe vor der Tür und wollte gehen und meine Mutter flehte ihn an, nicht zu gehen. Ja, und dann bin ich irgendwie dazwischen, wie man dann so ist, mit mutigen 11 Jahren, habe gefragt, was jetzt hier los sei, weil, also der Umgang mit Waffen war mir jetzt nicht fremd. Ich habe die mitgeputzt und bin halt seit Kind auf damit also groß geworden, aber so jetzt in Ratingen, wo nicht, also wir waren im Sauerland aktiv, also mein Vater war im Sauerland aktiv, was hat jetzt sollte mit der Waffe, habe ich nicht verstanden. Und dann stellte sich raus, dass ein schwarzer Lader in Ratingen vor der Tür stand, gegenüber vor der Hausnummer 15. Und dieser schwarze Lader stand da mehrere Tage immer wieder und wenn mein Vater runterging, fuhr er wieder. Und das ging wohl schon ein paar Tage so, das habe ich nur nicht mitbekommen. Und was ich mitbekommen habe, war der Ausraster, als mein Vater dann mit der Waffe runter wollte und meine Mutter ihn aber davon abhalten konnte. Zu dem Zeitpunkt war auch die Polizei schon ein, zweimal da, aber die konnte fragen, was machen Sie hier? Die haben langsam gesagt, wir stehen hier und es gab kein Verbot, irgendwo zu stehen, also standen sie da. So. Und die Krönung der Geschichte, da bekomme ich gerade einen schweren Atem tatsächlich, das schleppe ich so ein bisschen mit mir rum, war dann, dass ich aus unserem Hallenbad kam. Ja, ich hatte irgendwie donnerstags immer so Schwimmen. Dings irgendwie mit der LAG bin ich mal schwimmen gegangen. Und während ich mein Fahrrad aufschließ, stand tatsächlich neben meinem Fahrrad ein schwarzer Lader. Und da war das ja schon hochgekocht bis zum Gehtnichtmehr. Ich war eh schon verstört. Und diese Typen guckten mich halt irgendwie an und ich habe dann aber schnell weggeguckt und war irgendwie erschrocken. Und während ich dann mit Affenzahn nach Hause gefahren bin, sind sie immer wieder an mir vorbeigefahren. So. Aus heutiger Sicht wundere ich mich sogar über die Ortskenntnis, die dann da so vorhanden war, weil das musste man machen, einfach so im Kreis zu fahren, dass du immer wieder den gleichen Jungen überholst mit seinem Fahrrad, aber das war mir damals natürlich nicht so parat, aber es hatte schon was Traumatisches, wenn du als kleiner Junge mitbekommen hast, was für ein Drama darum passiert ist, dass du wusstest, dass es irgendwas mit dem Tod der geliebten Verwandten da irgendwie zu tun hat. Ich meine, ich war 11 oder 10, wie alt war ich denn? 78, 88, war 11 und die sind mehrfach an mir vorbeigefahren. Als ich dann bei uns vor der Tür stand und hochgefetzt bin, da haben sie im Vorbeifahren noch gehupt. Das war so eine Situation, die ich bis heute mitnehme, weil ich natürlich meinen Vater daran habe, so ein bisschen zerbrechen sehen. Das mit diesen Beschattungen hörte abrupt auf. So, bis dahin hatten wir uns mit dem Mann noch zweimal getroffen, weil wir eh wieder in den heute neuen Ländern waren und andere Verwandte besucht haben und mein Vater sich dann mit dem getroffen hat. Einmal war ich halt dabei, da gab es ein Grillen zusammen und da stand da Polizeischutz rum. So Typen mit Maschinengewehren und so. Was ich alles nicht gerafft habe, für mich war das einfach alles krank. Und irgendwie auch spannend, muss ich zugeben, so, weil ich das halt nicht so richtig geschnallt habe, was das so mit mir macht. Und ja, dann am Ende, das Ende vom Lied war halt, ja, das von mir so interpretierte Ende vom Lied war halt, wir hatten diesen Freund, den er früher immer mir zitiert hat, mit den Worten, so, wenn du einen Freund hast wie den, dann ist alles gut. Du brauchst keine 20 Freunde, du brauchst einen Freund wie den. Das war ein Freund aus dieser Forstschule. Den hatten wir schon zweimal wieder besucht. Da waren wir hingefahren, die sind sich in den Arm gelegen, wir haben da übernachtet, die haben abends ihren Bärenfang getrunken, bis sie umgefallen sind und die, also ganz harmonisch irgendwie alles und irgendwann kamen dann, ich weiß gar nicht, wie die kamen, keine Ahnung, irgendwie kamen diese Stasi-Akten, wurden die gebracht, gab es da Boten, kamen die per Post, das weiß ich gar nicht. So große, riesige Pakete mit so Kram, die konntest du ja bestellen zur Einsicht und da gab es ja jetzt keine PIN-Code im Internet, sondern die musstest halt, die hast halt auf Papier halt bekommen und dann hat es meinen Vater gerissen, weil er lesen musste, dass der Mensch, den er mir immer als das freundschaftliche Ideal vorgestellt hat, derjenige war, der dazu geführt hat, dass er verraten wurde und festgenommen werden sollte. Also warum er flüchten musste. Mhm. Dass also dieser eine Mensch, dieses Sinnbild der Freundschaft und des Vertrauens, der war, der sein Leben.
Das war so. Das Bitterste. Hast du oft gehört, dass es Leute, mit denen du täglichen Umgang hattest, dass die am Ende bei der Stasi waren und dich verpfiffen haben. Genau. Also das war Wahnsinn. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Nee, genau, das kannst du dir nicht vorstellen. Und dann ist es auch schon fast zu Ende. Also es ist halt so, dass dieses Vertrauensding oder dieses Misstrauensding, was daraus gewachsen ist, da hat er sich jetzt nie wieder so richtig von erholt. Also,
aber wie hat sich denn der Tod deiner Verwandten da irgendwie noch aufgeklärt?
Nee, Küchenunfall. Nee. Also es stand dann im Raum die Diskussion, es war einfach zu früh, um das offiziell zu groß zu machen. Ja. Irgendwann hat mein Vater die Kraft verloren und es stand halt irgendwie diese Aussage der Volkspolizei da, die irgendwie einen Küchenunfall beschrieb und der damalige, dieser Mitarbeiter, ich weiß immer nicht, ich habe so viel Halbwissen, dass ich das nicht zu genau beziffern möchte, also dieser Mensch, der irgendwie mit der Gaukbehörde zusammengearbeitet hat, hat dann mit meinem Vater nachher die These gehabt, die glaubhafte These gehabt, dass sie... Nee, es stand zum Teil in Akten, genau. Sie ist auf einer Rückreise von uns im Zug, glaube ich, kontrolliert worden und sie hatte sich zwei Bücher mitgenommen. So, irgendwelche Liebesromane, keine Ahnung, aber sie haben sie dann beschuldigt, regierungsfeindliche Literatur eingeführt zu haben.
Ja, durftest du nicht, durftest keine Zeitschriften, keine Bücher einführen.
Genau, das hat sie gemacht und wurde halt mit, ich weiß nicht, wie alt sie war, aus meiner Sicht muss sie 100 gewesen sein, aber wie das immer so ist, ne? Also sie war irgendwie Rentnerin, könnte ich natürlich jetzt wie mal nachforschen, aber sie war halt Rentnerin und dann hat man ihr halt wohl die Wahl gelassen, ob sie jetzt, also sie müsste dafür dann halt ins, das hieß nicht Arbeitslager, es hatte so einen ähnlichen Namen, der auch nicht schöner war, Intensivhaft, wie hieß das denn noch? Irgendwas mit Intensiv oder verstärkte Unterbringung, irgendwie so hieß das. Oder sie können halt mitarbeiten. So, und dann hatte sie für die Wohnung, für den Wohnblock, für die Platte, in der sie wohnte, ist sie dann von der 5. in die 1. Etage ins Erdgeschoss gezogen und hatte dann da halt quasi den Beobachtungsauftrag und hatte da so Besuchsbücher, wo sie Buch führen musste, wer wann wo kam und ging. Und
also war sie IM,
genau,
informeller Mitarbeiter.
Genau.
Mitarbeiterin,
ja. Das war so die Wahl, die sie dann halt wohl hatte und damit war auch der Westkontakt verboten und die These, die dann am Ende blieb, war die, dass die federführenden Mitarbeiter der Staatssicherheit Sorge hatten, irgendwie erwischt zu werden einfach. Dass sie den Audi gesehen haben, dass sie dann sicherlich auch schnell mit ihren Mitteln rausgefunden haben, wessen Fahrzeug das ist, dass der damals sehr aktiv war und dass der jetzt bei der allerersten Gelegenheit dahin kommt. Da sahen sie vielleicht ihre eigenen Probleme so in der Zukunft und vielleicht gab es darüber auch einen Streit über diesen Besuch. Jedenfalls wurde dann vermutet, dass das in Verbindung steht und es ist aber nie ein Verfahren eröffnet worden oder so. Die Behörde war auch völlig überlastet, weil dann plötzlich ja Dinge, die als normale Behördenvorgänge in der DDR passierten, waren ja dann plötzlich Verbrechen. Und da die ja in so einer großen Masse passiert sind, ist ja noch lange nicht alles aufklärbar. Also.
Ja, also damals ging einiges drunter und drüber. Genau. Das war, ist, so wie du es erzählst, es ist auch richtig, weil die Leute denken immer, dass mit dem Fall der Mauer im Grunde die DDR in sich zusammengefallen ist. Das ist sie, aber eben über viele, viele Monate. Und genau. Aus meiner Erinnerung ging das erst in den 1990 los, 89, die Mauer fiel zwar, aber es gab genau noch diese Strukturen, die Staatssicherheit. Genau. Es gab ja auch den Sturm auf die Stasi-Behörde in Berlin. Die muss ja auch dann erst im Ende November, also wir reden hier immer noch über ein paar Wochen, wo immer noch irgendwie alles so weiterlief in der DDR mit der Bespitzelung, mit allem drum und dran. Nur die Leute waren mutiger. Die haben gesagt, ja, was willst du mir denn jetzt? Aber ich kann mich erinnern, bei mir führte das damals halt auch dazu, dass ich auch wieder von der Staatssicherheit Besuch kriegte, dass ich dann irgendwann gesagt habe, ey, ihr wollt keine bessere DDR. Das war ja das, was ich eigentlich, wofür ich auf die Straße gegangen bin. Mhm. Eine bessere DDR, eine freiere DDR. Ich wollte ja eigentlich, damals war ja nicht dran zu denken, an eine Wiedervereinigung. Ich kann mich erinnern, dass unser Staatsbürgerkundelehrer sowas immer komplett ausgeschlossen hat und gesagt hat, hey, was willst du denn machen? Das ist Sozialismus, Kapitalismus. Das sind so zwei völlig unterschiedliche Gesellschaftssysteme, die kriegst du doch nicht zusammen. Mhm. Wie willst du denn das machen? Das geht gar nicht. Und als es nachher so die ersten nach dem Mauerfall liefen ja die Demos weiter, die Montagsdemos. Allerdings war dann eben nicht mehr das Thema, was davor war, sondern dann ging es plötzlich nur noch um auf den Demos um Wiedervereinigung und wir wollen die D-Mark und sowas. Ne? Mhm. Da ging's, war ja die Mauer, dann die Grenze, also Reisefreiheit war ja das Wesentliche, wofür viele, viele auch auf die Straße gegangen sind. Als das erreicht war, ging es halt nur noch um, wir wollen die D-Mark, wir wollen die Wiedervereinigung. Mhm. Ich glaube, dass dieser Schwung, auch das aus heutiger Sicht, ja, die hat Helmut Kohl damals unglaublich geschickt gesehen, eingefädelt. Er hat diesen kurzen Korridor in der Zeitgeschichte genutzt, beide Staaten zu vereinigen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Dilemma von heute. Es war, man nennt es wieder Vereinigung, aber es war keine Vereinigung. Im Grunde hat die BRD, die DDR damals geschluckt. Die Gesetze der DDR wurden im Grunde ja durchgestrichen, einmal mit einem schwarzen Filzstift. Die Gesetzmäßigkeit, das Gesetz, Grundgesetz, alle Gesetze der Bundesrepublik Deutschland wurden auf dieses auf die Gebiete der ehemaligen DDR angewandt. Die DDR bekam die D-Mark, also eine neue Währung, die nationale Volksarmee, also die Armee, die Polizei, alles wurde sozusagen umgewandelt und es wurde eben nicht wieder vereinigt, sondern es wurde einfach nur angeschlossen. Mhm. Und innerhalb kürzester Zeit, also wenn du überlegst, ein Jahr später, am 3. Oktober, gab es ja schon die Wiedervereinigung. Also es war ja, das ging ja ratzfatz. Ne? Plötzlich war irgendwie innerhalb von einem Jahr war das Ding eingetütet. Da hatte Kohl damals mit den Siegermächten verhandelt. Die hatten ihr okay gegeben. Und das größte Problem, was ich damals hatte, und das kann man sich vielleicht auch nicht vorstellen, 1990, 91, wenn du jetzt, ich meine, du bist in Rating aufgewachsen, wenn du jetzt, sag ich mal, ins Ausland gehst, ja, so für ein Jahr, dann kannst immer wieder an deine Heimatstadt zurück, wenn ich kann das nicht mehr, mein Land gibt's gar nicht mehr. Ich kann nicht, weißt du, wenn stimmt, ich konnte schon 2 Jahre später, konnte ich nicht mehr in meine Heimat zurückkehren. Also ich bin in ein Land gefahren, wo es das alles nicht mehr gab, nicht mehr, die gar nichts mehr. Also es gab keine, das Geld nicht mehr, das Gesetz nicht mehr, das gab's alles nicht mehr plötzlich.
Das ist Orientierungslosigkeit, ne?
Ja, und man hat im Grunde damals den neuen Bundesländer, wie sie dann hießen, ein Stück weit die Identität genommen. Und das ist, glaube ich, auch, das fällt heute, 30 Jahre später, fällt das uns allen vor die Füße. Also diese Wut, die gerade da ist, dieses im Osten, dieser Protest und dieses nicht mehr, das ist ja Quatsch, dass es alles Nazis sind. Natürlich ist das ein Problem, dass es Leute wie Höcke gibt. Und dass dieser Typ, der ist nicht, also der, wenn du die Reden von dem anhörst, ist ja Goebbels, 1:1. Also ist ja unglaublich, dass man sowas, also das dass der das sagt, dass das, da stehe ich teilweise mit offenem Mund und denke, hat der das gerade wirklich gesagt? Das glaube ich jetzt nicht. Aber die Leute, die jetzt die AfD wählen, die sind ja jetzt keine Nazis. Was man ihnen vorwerfen muss, ist, dass sie das hinnehmen, dass sie, sind nicht alle Nazis.
Genau.
Da sind eine Menge bei, gebe ich dir vollkommen recht, aber da sind natürlich auch unfassbar viele Protestwähler. Mhm. Ne?
Ja, das ist ja so eine, da hat sich was angestaut. Ich will jetzt nicht auch vor allen Dingen hier aus dem Westen wieder so zu sehr über den Osten urteilen, weil das ist da genau das ist ja das Problem, ne?
Ja.
Da hat sich was angestaut, was aus heutiger Sicht, wo wir auch über Feminismus sprechen, über allgemein, vor allem die Freiheit im Denken und all diese Sachen, Genderfreiheit, über all diese Dinge reden wir heute. Und dann fällt uns jetzt im Nachhinein ein, was da passiert ist eigentlich. Aus damaliger Sicht gab es da gar keine Fragen. Die DDR war irgendwie schlecht, die ist schlecht mit ihren Leuten umgegangen. Und deswegen war das jetzt die BRD und man war stolz, ostdeutsche Bürger aufnehmen zu dürfen, was ja heute, auch das ist sicherlich lieb gemeint, aber auch eher schon irgendwie nicht besonders gut für den Stolz eines Mannes, wenn er dann irgendwie in den Westen kommt und dann erstmal so wohlwollend erstmal so angetätschelt wird, so hier hast du eine Cola. Also das ist ja irgendwie, das hat alles einen Beigeschmack. Und
naja, der Westen ist halt immer von vornherein wahnsinnig arrogant mit dem Osten umgegangen.
Genau, und das aber, ich glaube, nicht beabsichtigt. Also das ist halt das Schlimme dabei. Beide Seiten sind in so ein Problem gelaufen, ohne es zu merken. Wir sind viele Jahre, haben wir Care-Pakete gebaut und haben mit den Kindern Sachen gepackt und haben uns irgendwie Lego-Steine dann irgendwie ausgesucht, die wir dann rüberschicken wollen und so. Was aber in den Köpfen ja schon so ein Bedürftigkeitsbild von der DDR gemacht hat. So.
Na, du hast dich als Ostdeutscher auch immer als Deutscher zweiter Klasse gefühlt.
Ja, und die Frage,
ich habe dir das ja schon mal erzählt, schon so, dass ich...
DDR-Zeiten war es ja so, dass du, wenn du...
Sowieso. Zu DDR-Zeiten war das sowieso so. Und später, ich bin ja dann auch direkt nach Grenzöffnung quasi im selben Jahr noch, im Herbst, in den Westen gegangen und bin nach Hamburg. Und da war das so, dass dass du deine Herkunft sozusagen alleine durch deinen Dialekt ja gar nicht verbergen konntest. Ja. Und da fühltest du dich natürlich auch immer als zweiter Klasse Deutscher irgendwie. Das ist auch 20 Jahre später, wenn ich dann irgendwo mal erzählt habe, ja, ich komme eigentlich aus dem Osten und dann, ach, merkt man gar nicht. Wo ich denke, ist das jetzt ein Kompliment oder, oder was soll das? Genau.
Ich glaube, dass wir langsam dahin kommen, dass wir eine Generation in der Masse da stehen haben, die nicht mehr so übergriffig ist, aber auch, weil sie die ganze Geschichte gar nicht kennt. Also das hat was Gutes, aber auch was ganz Schlimmes, wie ich finde. Und es ist ja, da ist halt so ein Bruch drin gewesen. Es ist ja so, dass durch diese große Sehnsucht in Richtung Westen, die ja dann doch im Osten bestanden hat während der Jahre, durch diese große Sehnsucht, ich kann mich so gut erinnern, wie wir mit diesem Audi halt auch immer aufgefallen sind. Wir waren noch ein paar Mal danach drüben. Das war wirklich, das war mir unangenehm als ganz, ganz, ganz junger Mann, großes Kind, wie auch immer man mit 11 ist, dass die Menschen fast devot da standen und fragten, ob sie mal am Steuer sitzen dürften. So. Mhm. Und das ist natürlich nicht gut, wenn Menschen, und wenn es aus der Begeisterung heraus ist, dazu kommen, solche Fragen in der Art und Weise zu stellen, das war ja so, das ging ja so durchs ganze Land irgendwie, so eine gewisse Devotion dem Westen gegenüber. Dann kam der Westen, hat es hart ausgenutzt, niemals verallgemeinert. Aber hat es dann halt auch hart ausgenutzt, als ich 2003, glaube ich, das erste Mal dann zu der Familie meiner damaligen Freundin gefahren bin, nach Parchim, bin ich da mit paar 20 Jahren mit einem VW Multivan angefahren gekommen, mit so einem tiefer gelegten, roten, aufgeprollten Riesenbus mit Düsseldorfer Nummernschild und habe mich gewundert, warum auf der großen Feierlichkeit der Verwandten niemand mit mir spricht und ich so komisch behandelt werde. Ich musste denen mit 15 Schnäpsen in TUS erstmal erklären, dass ich scheinbar doch ein ganz netter Kerl bin, weil denen wenige Jahre zuvor westdeutsche Bürger erstens die scheiß Westautos verkauft haben, die hier keiner gekauft hat, für viel zu viel Geld und dann die Firmen übernommen haben, die kostenlos angestellt haben mit großen Versprechen, um sich dann davon zu machen. Also die sind direkt nach der Wende total hart geprügelt worden von ganz vielen westdeutschen Industriellen und all das in der Kombination ist natürlich ja nicht die beste Voraussetzung, um dann, wie man das sich erträumt hat, in 3 Jahren ein blühendes Land zu haben, wo man keine Grenze mehr sehen kann. So in den Herzen steht die oft bis heute. Ne? Das ist so. Leider.
Ja, du darfst auch nicht vergessen, dass damals die Vermögen sozusagen halbiert wurden. Ne? Also man tauschte ja dann 1:2. Mhm. Zum einen, und bis heute ist es ja so, dass die Einkommenssituation im Osten immer noch unter der im Westen liegt. Ne? Ja. Aber es ist ja jetzt mitnichten so, dass es beim Rewe, beim Famila, beim Aldi irgendwie die Preise auch weit unter dem Niveau im Westen sind. Also natürlich, ich merke das ja auch, habe ich auch schon gesagt, die Lebenshaltungskosten hier in Mecklenburg, das kannst du mit Hamburg nicht vergleichen. Mhm. Das ist Wahnsinn. Ne? Also, aber trotzdem, wenn ein Ostdeutscher eine Reise kauft, dann bestellt er, es ist ja nicht so, dass der Reiseveranstalter sagt dir, ach übrigens, du kommst ja, ich sehe gerade hier, deine Postleitzahl ist Osten, du bezahlst dann auch nur 70-80% oder so von dem Niveau, was ein Wessi bezahlt. Ne? Ich will diese Unterscheidung eigentlich auch gar nicht machen. Ich bin da, guck mal, ich bin damals in den Westen gegangen, habe 30 Jahre in Hamburg gelebt und bin jetzt wieder zurück in den Osten gegangen. Ich glaube, mir persönlich tut es ganz gut, dass ich jetzt wieder hier bin, weil ich in der Zeit, in der ich in Hamburg gelebt habe, irgendwie teilweise auch das Verständnis verloren habe für die Situation hier im Osten. Und ich kann es noch nicht mal benennen. Ich kann dir noch nicht mal sagen, dass es deswegen ist es, sind die Leute hier so wütend. Deswegen ist es so. Es ist aber so ein Grundgefühl, was du kriegst hier, dass du dich abgehängt fühlst. So, also ich fühle mich jetzt nicht abgehängt. Ich überhaupt nicht. Im Gegenteil. Also ich habe den Sommer meines Lebens irgendwie. Aber man merkt es in den Gesprächen mit den Leuten und so. Hier ist einfach, wenn du hier, hier gibt es Jobs ohne Ende, das sind aber keine Akademiker-Jobs, das sind alles irgendwie ja, Jobs im Tourismus. Und wenn du dann hier 1,5 verdienst, dann bist du gut drauf, weißt du? So, für 1,5 wird doch im Westen keiner arbeiten gehen. Also sage ich jetzt böse, natürlich auch, aber.
Ich könnte jetzt sagen, dass ich für 1,5 arbeiten gehe, lieber Steffen, aber das ist jetzt nicht. Ja. Ich habe das ja erlebt, als ich 1,5 kriege ich netto, ja. Genau. Als ich, also für die Angestellten-Teile, ne, die Selbstständigen habe ich da jetzt nicht mehr reingerechnet, das wäre schlimm, aber wenn ich in Waren durch die Welt gefahren bin, dann war ich ja schon eine Zeit lang nicht mehr im Osten, weil diese ganze Geschichte um Parchim sich in den 2005er so fünf Jahre lang bewegt hat. Das heißt, ich war ein bisschen aus der Übung. Und was ich völlig vergessen hatte, war dieser unfassbare Unstolz, das habe ich sehr genossen. Also es gibt, ich habe noch nie mit Menschen rumgehangen nach deren Können, nach deren Schicht oder sowas. Das gibt es für mich nicht und glücklicherweise umgebe ich mich schon lange mit einem Freundeskreis, der das auch nicht kennt, sodass wir mit dem, der die Reifen wechselt bei einem Geschäft, seitdem wir ihn kennen, gleichermaßen rumhänge wie mit einem, der CEO von einem Großunternehmen ist und wir alle haben eine geile Zeit, wenn wir uns sehen. Aber eigentlich ist es ja nicht das Normale. Im Osten ist es normal. Und ich kam damals schon in die Wohnzimmer und da saß der Müllwagenfahrer mit dem Anwalt und dem Polizisten und das war irgendwie cool. Und in Waren war ich einmal wieder wirklich begeistert. Da habe ich die beiden Reinemachfrauen, wie sagt man denn jetzt? Das klingt alles so bescheuert. Die Putzfrauen ist auch blöd. Die Reinigungskräfte. Mit denen kam ich irgendwann ins Gespräch und die waren beide irgendwie Industriekauffrauen und waren so froh, dass sie in Waren leben können und halt einen Job bekommen haben und putzten dann die Reha-Klinik. Und dieser Taxidienst, ich weiß nicht, ob es den in der Form noch gibt, der stellt Kfz-Mechaniker an, oder so war es zumindest, als ich da war. Oder hat ein paar Kfz-Mechaniker angestellt und hatte dann irgendwie ein Reparaturset und ein Starter-Set im Kofferraum und hat dann ADAC Light gemacht gegen die Taxi-Anfahrtsgebühr. Also da sind so viele Dinge anders verteilt als bei uns und dabei aber dennoch irgendwie glücklicher als bei uns. Also ich habe, natürlich gibt es auch einen großen Frust, den nimmt man auch irgendwie in der Gänze wahr, aber im direkten Kontakt hatte ich immer das Gefühl, dass die meisten eigentlich mit sehr vielen Dingen sehr viel zufriedener umgehen, sich viel mehr über Kleinigkeiten freuen. Also als ich diese Freundin in Parchim hatte, wohnte ich gerade in Düsseldorf-Hubbelrath. Das ist einer der teuersten Stadtteile in Düsseldorf, auf so einem Gutshof. Das war eine Mietwohnung und das war jetzt nicht, aber ich war halt unter diesen Leuten. Also ich war da jetzt nicht der Held von all denen, aber ich war trotzdem unter diesen Leuten. Und an der Tankstelle stand ein Bentley und ein Jaguar und ein Mercedes und dann mein VW-Bus. Und wenn ich darüber fuhr, dann, ich weiß noch genau, wie die sich einen gebrauchten Ford Sierra gekauft haben, 2005, da war der, weiß ich nicht, 15, 18 Jahre alt, mit 215.000 Kilometern und den gefeiert haben mit der gesamten Nachbarschaft, als hätten sie ein Lambo gekauft. Und das habe ich immer geschätzt und das ist mir in Waren auch wieder aufgefallen, dass die sich halt viel mehr freuen konnten. Vielleicht war es eine Blase, die ich durch Zufall getroffen habe, aber...
Das merkst du schon. Also es ist so eine komische Ambivalenz hier aus einem großen Ostpatriotismus, den ich immer wieder feststelle, aus irgendeinem Grund. Irgendwie auch dieses Gefühl, zweite Klasse Deutsche zu sein, steckt immer noch in ganz vielen. Also ich nehme mich da wirklich nachdrücklich aus, weil ich das Gefühl nicht habe. Ich sehe das ja aber bei den Leuten mitunter. Dennoch sehe ich, gerade als ich jetzt in Leipzig war, ich war dieses Jahr in Leipzig, in Dresden, in Rostock, in Berlin ja sowieso permanent, wie schön diese Städte geworden sind. Ja, und ist unfassbar, wie schön Leipzig ist, wie schön Dresden ist und Rostock. Das sind so.
Rostock war so schlimm. Rostock war so ein schlimmer Ort und es ist so schön geworden. Ja.
Prosperierende Städte, die unfassbar, auch Leipzig, wie das abgeht dort, nicht nur wirtschaftlich, sondern auch kulturell und so. Und da fehlt mir manchmal so ein bisschen, also wenn ich das wieder höre, früher war alles besser, das habe ich ja auch gestern in meiner kleinen Poster geschrieben. Nein, war es nicht. Und bloß weil da so ein paar Populisten jetzt irgendwo einen Nerv in irgendeinem erreichen, stimmt es nicht, was die sagen. Der Osten, wir haben jetzt so langsam hier im Osten diese blühende Landschaft nach 30 Jahren. Also die Arbeitslosigkeit ist ja von 20 auf 7% gesunken und es geht.
So wenig?
Ich muss sagen, ja,
ach, klar. Guck mal, da habe ich gar nicht hingeguckt. Okay, krass.
Ja, es ist Wahnsinn, was hier im Osten passiert. Auch der Strukturwandel geht vorwärts. Das ist alles noch nicht auf dem Niveau in der Geschwindigkeit, wie man sich das ursprünglich mal überlegt hat oder wie es eigentlich sein sollte. Aber trotzdem ist es so. Also das kann man ja nicht bestreiten irgendwie. Aber ich finde, man im Moment, gerade jetzt durch diese Wahlen im Osten und diesen hohen Anteil an AfD-Wählern, entzweit sich diese Gesellschaft schon wieder so. Und ich hatte das Gefühl vorher, dass es in den letzten 5, 6, 10 Jahren irgendwie so nach und nach keine Rolle mehr spielte, wo du herkommst. Weißt du, also ich kann mich erinnern, dass ich zu meinen Kindern gesagt habe, wisst ihr eigentlich, dass ihr die ersten Wessis in der Familie seid? Die haben überhaupt nicht gewusst, was ich meine. Und die meinten, wie meinst du das jetzt? Und dann, ich sage, hier gab es noch mal eine Grenze und so. Also die verstehen das überhaupt nicht mit diesem Ost-West-Ding. Ja. Aber jetzt, ich habe das Gefühl, durch diese Wahlen im Osten fängt es gerade wieder an, ich lese das wieder im Internet, dieses, die Mauer muss hoch wieder und so ein Quatsch.
Das habe ich
ja
nicht gelesen.
Ich denk, ach krass, okay. Ja, die Mauer muss ja, wir müssen ja wieder die Mauer bauen und so ein Käse, wo ich denke, oh Leute, ey, merkt ihr das denn nicht? Es ist so, das ist so abenteuerliche, ach, naja. Mir fehlt da, ich will mich da gar nicht reinsteigen.
Ja, ich komme halt,
mir fehlt das Vokabular
mittlerweile. Was mich halt wirklich dabei erschreckt ist, und das zählt aber jetzt eigentlich für jede Form von extremistischen Äußerungen, aber ich verstehe dabei nicht, dass, wie formuliere ich das jetzt? Mein größtes Ding seit der Kindheit ist, dass ich abends wieder in meinem Bett liegen möchte und zufrieden sein möchte. Als kleines Kind, wenn irgendwas schlimm war, ich hatte nicht so eine schöne Zeit auf dem Schulhof, ich wurde eine Zeit lang echt hart rangenommen, so von meinen Mitschülern. Und egal, was da so war und wenn es auch mal brenzlig wurde, ich habe immer gedacht, na egal, heute Abend liegst du wieder in deinem Bett. Das war so eine kindliche Sicherheit, die ich viele Jahrzehnte halten konnte. Die brach eigentlich erst, als ich irgendwann eine Krebsdiagnose hatte. Ich dachte, oh krass, irgendwie kann das auch mal unterbrochen werden. Aber im Großen und Ganzen ist dieser Wunsch in mir so tief verhaftet, dass ich irgendwie nicht verstehen kann, warum Menschen, wer auch immer und vor allen Dingen warum auch immer, das nicht wollen. Also das steht für mich, das ist für mich der Inbegriff von Frieden. Abends wieder zufrieden im Bett liegen. Zufrieden mit dem, was ich getan habe, zufrieden mit dem, wie ich mit den Menschen umgegangen bin, wie ich mit mir umgegangen bin, wie vielleicht mit mir umgegangen wurde. Und dieser tiefe Wunsch nach Frieden, der sollte ja eigentlich irgendwie in unserem Selbsterhaltungstrieb ganz oben stehen. Und es verstört mich zutiefst, wenn ich diese Aggression sehe, ob sie dann, die Mauer muss wieder her, ob sie links oder rechts motiviert ist, whatever. Ich komme da nicht weiter. Ich kann mich damit beschäftigen. Ich kann aus Fachlichkeiten, alten Berufen, Büchern lesen, vielleicht Mechanismen erkennen, ja. Aber muss dann dennoch jeden Einzelnen fragen, lass uns doch einfach mal wieder friedlich ins Bett gehen. So, das verstehe ich nicht. Da komme ich nicht mit weiter. Das ist,
Ich hatte auch irgendwie ehrlicherweise, ich meine, die AfD ist ja jetzt nicht völlig neu. Und ich hatte als die so aufkamen, gedacht, naja, komm, wir hatten auch schon andere Parteien, die kurzzeitig mal einen Flow hatten, die Partei und die Piraten und sowas. Die waren mal bei einer Wahl, waren die mal oben und dann fielen sie wieder runter und dann gab es die Schill-Partei in Hamburg.
Ja, die hatten alle mal, ne? Das machst du jetzt nicht.
Nee, ich meine, nein, stopp. Ja. Ich meine, es gab immer mal Parteien und es gab immer Strömungen und die kamen mal und gingen wieder. Ich will das überhaupt nicht vergleichen. Das ist immer so, ich habe sie ja auch nicht verglichen.
Ja, okay.
Ne? Ja. Aber ich habe in den letzten Jahren so gesagt, ja, die AfD, ja, kommen die mal, dann hast du den Wutbürger, die zeigen dann mal hier, sind unzufrieden und dann legt sich das auch wieder. Mhm. Das Gegenteil ist der Fall. Und jetzt mittlerweile habe ich wirklich Sorge, dass das eine ernstzunehmende Kraft wird, weil das wird mich wirklich unfassbar, und es verstört mich richtig, weil du kannst im Grunde jetzt 1:1 nachlesen, wie das vor 100 Jahren ungefähr war. Mhm. Und das ist verrückt, welche Parallelen das zur Weimarer Republik hat. Wie abgefahren das ist, als man am Anfang noch dachte, ja, die Nationalsozialisten, meine Güte. Man hat ja über Adolf Hitler damals gelacht. Man hat den ja nicht ernst genommen. Man hat gesagt, ja, das sind so ein paar Spinner. Die wurden aber ganz schnell immer größer. Und einfach, die sind so groß geworden, weil der Großteil der Bevölkerung die nicht ernst genommen hat und die abgegrenzt und ausgegrenzt hat. Und ich bin ganz ehrlich jedes Mal wütend, wenn sich wieder ein Politiker hinstellt und sagt, mit der AfD reden wir nicht. Statt zu sagen, ich rede nicht mit der Partei, aber ich möchte gerne mit den Wählern reden, weil ich will die zurückholen. Weißt du, also das ist so, du nimmst alle hier so in Generalhaft und es geht mir echt tierisch auf die Nüsse, dass jeder AfD-Wähler sofort, na klar sind das, also jemanden, der jemanden wählt, wo ein Höcke oben steht oder ein Gauland und solche Reden hält, die kann man nicht wählen. Da fehlt mir auch jedes Verständnis. Trotzdem möchte ich mich mit dem Wähler unterhalten und den wieder versuchen, in die Mitte zu kriegen. Ich will mich nicht mit Höcke unterhalten oder mit Gauland, weil ich glaube, die sind durch im Kopf. Aber ich will mich wenigstens mit den Wählern unterhalten und versuchen, die wieder zu kriegen. Mhm. Und es macht mich total wütend, wenn ich das jedes Mal höre. Ja, mit denen kannst du, ich entfreunde alle, die AfD, das habe ich auch, ich entfreunde jetzt alle, die irgendwie AfD geliked haben oder sowas. Das führt doch zu noch viel mehr Spaltung. Also statt sich mal mit denen zu unterhalten und versuchen, die wieder zurückzuholen.
Lass mich mal ein kleines Erlebnis dazu raushauen. Also es ist so, dass ich, glaube ich, eher, also die Leute, die mich kennen, sehen mich eher links. Und es gab Zeiten, da hatte ich ein politisch motiviert beklebtes Campingfahrzeug. Was
Atomkraft, nein, danke.
Ja, unter anderem, aber auch also links und sehr regierungskritisch und deutsche Waffen, deutsches Geld, Morden mitten in aller Welt und so Dinge. Ich hatte die Haare bis über die Schultern und jede Verkehrskontrolle war meine. Also ich bin da schon auch einer von denen, die eine lange Zeit lang gesagt hat, einfach kein Ton reden, Zero Toleranz und so. Und ich möchte dazu einfach mal, gerade mit dem Hintergrund, weil meine Grunddenke um die Weltoffenheit hat sich da natürlich nicht verändert, nur der Umgang damit. Aber ich möchte kurz mal erzählen, ich bin eben in dieser eben erwähnten Zeit in Parchim halt da auch ein bisschen in dieses, das ist ja kein Dorf, das ist eine Kreisstadt. Aber also für mich fühlt sich das ein bisschen dörflich an, jetzt jeder Parchimer soll bitte nicht böse sein. Aber ich weiß noch genau, wie wir irgendwann von irgendeiner Feierlichkeit wiederkamen, 2000 und weiß der Teufel, Anfang der 2000er, 3 oder so. Und in Parchim gab es einen Pub. Ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Wenn ja, Daumen hoch. Das war das Einzige, was nachts offen hatte. Und dann sind wir irgendwie ins Pub gegangen, war irgendwie so erstes Obergeschoss in so einem ganz alten Gebäude. Ganz uriges Ding, irgendwie auch ganz cool gemacht mit Billardtischen und Kram und lauter schlimmer Musik und so. Und wir hatten auch schon ordentlich was getrunken, sonst wäre ich wieder geflüchtet. Ich bekomme, also meine Angst schwindet mit Alkohol. Ich habe dann nicht, mir passiert dann nichts mehr. Und
das ist normal.
Ja, aber gänzlich. Also so. Ja. Und dann kamen wir da rein und ich hatte glücklicherweise meinen die Ärztefans gegen Rechts-T-Shirt vorher gewechselt. Das war aber Zufall. Das war Zufall. Und dann kamen wir da irgendwie rein in dieses Pub und nur Glatzen. Also nur irgendwie Tarnfleck oder schwarze, wie heißen hier, Cargohosen und also diese Signale, die man so kennt. Ja. Und ich dachte, ihr seid ja ein lustiger Haufen. Also sonst wäre ich geflüchtet, mit ein paar Bier drin, dachte ich, ihr seid ja ein lustiger Haufen, hab mir irgendwie Bier bestellt. Ja. Und dann bin ich mit denen in politische Diskussionen gegangen und habe festgestellt, dass in diesem gesamten Laden keiner in irgendeiner Form gewaltbereit war. Die sahen zwar aus wie die Killer und wenn ich nicht betrunken wie ein Eimer gewesen wäre, wäre ich wahrscheinlich panisch weggerannt. Aber wir hatten mega Gespräche. Wir haben uns nachher unsere coolsten Ausländererlebnisse erzählt. Also das ist jetzt auch so eine andere Sache, da kann man jetzt wieder viel drüber diskutieren, was das jetzt für eine Achtung in sich trägt und so. Aber am Ende hatte ich damit halt nicht gerechnet, dass die mir dann erzählen, wen sie alles kennen und wer nett ist. Und da hat er eine Dönerbude aufgemacht und da ist der Mustafa. Und kennst du den Popa Bombo, der kommt aus Afrika und wohnt da und da und so. Also da habe ich einfach dann mit der Zeit, ich war ja nicht nur eine Nacht in diesem Pub, sondern ich habe da ja einen Teil des Lebens verbracht. Wir sind alle 2-3 Wochen die 600 Kilometer tatsächlich für ein Wochenende gefahren und so. Und ich habe festgestellt, dass mit meinem hart linken Weltbild dann doch irgendwie genau das, was du sagst, passiert ist. Nämlich, dass ich Leute kennengelernt habe, wo ich gedacht habe, Alter, so kannst du nicht rumlaufen und du kannst auch nicht so komische Fahnen in deinem Zimmer hängen haben. Aber du bist ja einfach nur, also frei nach den Ärzten vielleicht auch, du bist ja einfach nur ein ganz armer, einsamer Typ, der eigentlich voll cool ist und der auch niemandem was tun würde. Und die gibt es dazwischen. Ich will das nicht verharmlosen mit 4 Ausrufezeichen, gerade jetzt, wo endlich erkannt wird, dass wir auch ein großes Terrorproblem haben, muss man da jetzt nicht dann erzählen, wie lieb sie alle sind, muss man schon ein bisschen aufpassen. Aber ein Generalverdacht ist nicht cool. Mit den Leuten reden und mit den Leuten umgehen ist der goldene Weg, glaube ich auch.
Ganz genau. Deine Geschichte zeigt doch, dass wenn wir aufeinander zugehen und Verständnis versuchen aufzubringen, wo die Sorgen und Nöte des anderen sitzen, statt die abzugrenzen, auszugrenzen und sagen, ihr seid Spinner, ich nehme dich jetzt nicht ernst, das führt doch zu noch mehr Spaltung, das führt doch zu noch mehr Konfrontation. Und um den Bogen mal wieder zu kriegen, wir müssen auch langsam mal Schluss machen, hier den Bogen zu kriegen an den Anfang unserer Geschichte. Damals, als ich an diesem 7. November in Leipzig zu dieser Demo ging, da wusste keiner, wie es ausgeht. Mhm. Und damals sind 200.000 Leute friedlich gemeinsam durch diese Straßen gelaufen und plötzlich kam eine erlösende Lautsprecherdurchsage. Überall waren Lautsprecher angebracht. Und damals hat der Gewandhauschef Kurt Masur über Lautsprecher gesagt, dass er Gespräche aufgenommen hat und dass die Polizeikräfte sich zurückziehen, nicht einschreiten werden und dass Gespräche über Reisefreiheit geführt werden und so. Wir standen stumm vor diesen Lautsprechern und wir haben den Mund nicht wieder zugekriegt. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass sich das dann alles friedlich irgendwann auflöste und wir im Zug zurück nach Halle saßen und ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Es ist friedlich auseinandergegangen und dann fiel die Mauer und dann veränderte sich alles zum Positiven.
Mach's bitte nicht zu kurz wegen jetzt 10 Minuten drüber oder so, sondern lass uns das schon teilhaben, bitte. Das finde ich schon wichtig.
Ich wollte das jetzt so ins Positive drehen. Diese schreckliche Diktatur zerfiel in ihre Einzelteile und es entstand was Positives. Und ich würd mich so freuen, dass wir, wenn wir jetzt irgendwie in dieser aktuellen Situation irgendwas Ähnliches finden, irgendwas Ähnliches aufeinander zugehen, aufhören zu meckern, aufhören. Das ist genau mit dieser Klimadiskussion. Also wenn Greta, so sehr ich schätze, dass sie irgendwie hier den Laden aufmischt, aber wenn sie sagt, was habt ihr getan? Nein, jeder von uns, nicht die Regierung verbrauchen CO2, sondern jeder von uns verbraucht mit seinem Konsumverhalten einen Haufen CO2, mit seinen Essgewohnheiten, dass wir immer noch Massentierhaltung haben. Das ist das viel schlimmere Problem. Plus damit gewinnst du ja keine Wahlen. Was meinst du, wenn wir mal die Wahrheit sagen würden, dass eigentlich die Massentierhaltung das schlimmste aller Probleme ist und die Großteil der CO2-Geschichte irgendwie aus der Quelle rührt und wir eigentlich alle Vegetarier werden müssten.
Ja, nicht nur das, unser gesamter Konsum, ich habe mich ja jetzt immer weiter, ich weiß, dass das, also ich halte es ganz kurz jetzt mit einem Satz, durch mein Problem mit dem Statement, dass ich auf Kreuzfahrt gefahren bin und das bestimmt nochmal tue, habe ich mich mit der Sache mal intensiver auseinandergesetzt und 500 gegen 90.000 Schiffe stehen da, 500 Kreuzfahrtschiffe, 90.000 Schiffe holen uns, also auf der ganzen Welt, nicht nur uns Deutschen, aber 90.000 Schiffe fahren im Kreis, um uns Autos zu holen, weil wir nicht die kaufen wollen, die bei uns in der Umgebung, die mit irgendwie anderen Mitteln einfahrbar sind, kaufen wollen, fahren durch die Gegend, weil wir, und da geht's ja an jede Familie, und hatten eine gewisse Ironie mit unserem Thema heute Abend, wir wollen einfach jeden Tag 3 Bananen essen. und die dürfen auch nur 1,19 Euro kosten.
Ich wollte die Klimadiskussion ja aufmachen. Wir wollten heute
ein bisschen
über diese 30 Jahre. Worauf ich hinaus wollte, war, dass wir aufhören sollten, einfach mit dem Finger auf andere zu zeigen. Ja. Sondern wir sollten mit dem Finger auf uns zeigen und gucken, was wir selbst irgendwie besser machen können. Und das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort. Lasst uns doch gemeinsam aufeinander zugehen und lasst uns einfach die AfD-Wähler in den Arm nehmen und sagen, komm, es gibt eine Alternative, aber es ist nicht die Alternative, die du da gerade gewählt hast. Hm. In Alternative für Deutschland, da ist jedes Wort falsch. Es ist weder eine Alternative, noch ist es für, noch ist es Deutschland. Also schaut, dass wir das irgendwie wieder in die Reihe kriegen, weil das macht mir echt langsam, echt wird es mir mulmig hier. Und ich habe schon einmal so einen gesellschaftlichen Bruch erlebt, der mündete damals in was Gutes. Ich will nicht nochmal so einen gesellschaftlichen Bruch, der vielleicht in eine andere Richtung geht. Mhm. Und dass Dinge passieren können, von denen wir niemals gedacht haben, dass sie passieren können, darüber haben wir uns ja in der letzten Sendung unterhalten. Also das Leben ist verrückt und ich hätte damals am 7. November 1989 nicht gedacht, dass ich 30 Jahre später erst in Tokio, dann in London und irgendwie als Fotograf durch den Leipziger Bahnhof laufe. Das wäre mir niemals in den Sinn gekommen. Und genauso kann alles Mögliche passieren in den nächsten Jahren, wenn wir nicht aufpassen und wenn wir nicht aufeinander zugehen und wenn wir einfach nur mehr mit dem Finger aufeinander zeigen, statt selber bei uns anzufangen. Ja.
Schönes Schlusswort. Nehmen wir uns alle mal ein bisschen in den Arm. Aber nicht überheblich. Ja?
Denn nein.
Augenhöhe ist das große Ding. Augenhöhe und Differenziertheit.
Respekt.
Respekt. Vielen Dank, lieber Steffen.
Mein lieber Falk, ich wünsche dir noch einen wundervollen Abend und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank fürs Zuhören da draußen und schickt uns weiter eure Insta-Stories. Ich freue mich immer, wenn ich sehe, wo ihr uns hört.
Das wünsche ich dir auch, das wünsche ich euch auch und auf bald. Ciao, lieber Steffen.
Tschüss.
Hallo Falk, hallo Steffen. Mein Name ist Yannick Knops aus Kempten bei Krefeld am Niederrhein. Ich bin geschlagene 15 Jahre alt. Hiermit wollte ich einfach mal Danke sagen für euren sehr interessanten und inspirierenden Gespräche und euch einfach mal mitteilen, dass nicht nur, wie ihr es immer so gerne in eurem Podcast sagt, alte weise Männer euch zuhören. Es ist sehr interessant, mal die Sichtweise von anderen Leuten auf das Geschehen in der Welt zu hören und nicht immer nur in dieser festgefahrenen, in Anführungszeichen, Jugendkultur sich aufzuhalten. Danke.
Hallo lieber Falk, hallo lieber Steffen. Hier ist der Udo, euer fleißiger Podcast-Hörer aus Düsseldorf. Und zu euren schönen beiden Folgen zum Thema Kreativität hatte ich noch ein, zwei Gedanken, ja, ziemlich genau zwei Gedanken, die ich ganz gerne mit euch teilen wollte. Wenn man wie ich auch viel an einem Ort lebt und arbeitet, alleine familiär und jobmäßig gebunden, ist das natürlich schwierig, besondere Orte im Alltag kennenzulernen. Das kompensiere ich dadurch ganz gerne, dass ich versuche, alle meine Wege oder gerade meine Wege, die ich jeden Tag oder jeden zweiten Tag oder sehr häufig nehmen muss, immer irgendwie anders zu fahren. Ich mache eigentlich alles hier in der Stadt mit dem Fahrrad. Und so ist das total einfach, wenn man sich morgens entscheidet, mal nicht die erste Straße links reinzufahren, sondern eben die zweite, dritte oder vierte nimmt. Oder nicht durch Stadtteil A fährt, sondern durch Stadtteil B. Das sind natürlich manchmal Umwege von 10 Minuten oder auch von einer halben Stunde. Oder man fährt auch mal auf der anderen Rheinseite entlang oder quer durch den Hafen. Aber gerade das sind erstens ganz, ganz tolle Auszeiten für den Kopf und für die Seele, weil man neue Dinge sieht und kennenlernt. Und das ist natürlich auch unglaublich inspirierend. Dazu schreibe ich genau diese Dinge, die mir dann auffallen und die mir durch den Kopf gehen, in mein Notizbuch. Und das ist auch gleich der Gedanke 2, den ich euch mitgeben wollte. Der Falk hat ja auch schon gesagt, dass er selber immer ein Notizbuch da hat. Und gerade das ist ein unglaublicher Fundus an Inspiration. Wenn man alles in sein Notizbuch hineinschreibt, egal ob Orte, Lichtstimmungen, Farben, Gedanken, Gedichtzeilen, die man sieht, ganz egal. Ich schreibe auch oftmals Dinge auf, die mir in Filmen auffallen, die ich besonders mag. Schreibe mir auf, warum ich die besonders gern mag. Besondere Perspektiven oder Ideen. wenn man dann an ein Shooting rangeht, ich mache das jetzt mal am Beispiel der Fotografie fest, weil es gerade für mich nahe liegt, aber das lässt sich natürlich auch völlig auf andere Bereiche anwenden. Wenn man an ein Shooting rangeht und dann durch dieses Notizbuch durchblättert, ich mache das oft, wenn ich im Café sitze und irgendwie nach draußen gucke, durchs Fenster und blättere da durch, dann begegne ich ganz vielen von diesen Gedanken wieder, begegne den Farben wieder, begegne den Orten wieder und verknüpfe so Dinge, die ich vorher nie zusammengebracht hätte. Und auch das ist eine ganz besondere Art der Kreativität, weil dann wird was angetriggert. Man kommt in einen Flow, man bekommt eine Idee und dann ist es super, wenn man dann auch noch mit Moodboards arbeiten kann und das Ganze zusammen verknüpft. Und meistens entsteht da was richtig, richtig Spannendes draus. So, das waren meine zwei Gedanken, die ich gerade auf dem Fahrrad, als ich die letzten Minuten eurer zweiten Folge gehört habe, die mir da durch den Kopf geschossen sind. Und ich wollte euch danken für eure ganze Zeit und die schönen Worte und wünsche euch jetzt noch eine wunderbare Woche. Ganz liebe Grüße aus Düsseldorf. Der Udo.